Also, stell dir mal vor, du gehst durch so eine archäologische Ausgrabungsstätte. Irgendwo in Ägypten, du wühlst da so im Wüstensand rum und findest ein kleines, unscheinbares Stück Papyrus.
Ja, wo man im ersten Moment denkt, es ist Müll, oder?
Genau, völlig wertlos auf
Ja.
den ersten Blick. Aber dann lässt du es übersetzen und es stellt sich heraus, dass es eine offizielle antike Quittung. Und darauf steht, in so einer richtig fein säuberlichen Schrift geschrieben, 2200 Drachmen für Erpressung.
Krass. Einfach schwarz auf weiß.
Schwarz auf weiß, das war kein dunkles Geheimnis der Unterwelt, das war der völlig normale, offene Alltag im ersten Jahrhundert. Und willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse, schön, dass du zuhörst. Wir schauen uns heute an, mit wem Jesus sich da eigentlich an den Tisch gesetzt hat. Denn es waren genau diese Leute.
Ja, die Leute, die solche Quittungen ausgestellt haben.
Richtig, die ihre eigenen Nachbarn systematisch ausbluten ließen. Wir stützen uns heute auf die detaillierten Vorlesungsnotizen des Historikers und Theologen Dr. Craig Keener zu den Kapiteln 8 und 9 des Matthäus-Evangeliums. Und unsere Mission für heute ist, okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir müssen diesen weichgezeichneten Hollywood-Filter loswerden, den wir alle irgendwie im Kopf haben.
Absolut, ja. Diesen sanften Prediger in sauberen Gewändern.
Genau, der so friedliche Moralgeschichten am Lagerfeuer erzählt. Wenn wir nämlich in diese Quellen eintauchen, dann sehen wir Berichte über absolute, ohrenbetäubende gesellschaftliche Tabubrüche.
Das ist eigentlich der entscheidende Punkt hier. Wir lesen diese Texte ja heute oft durch so eine jahrhundertealte Linse der Verehrung, weißt du? Aber in ihrer Entstehungszeit waren das massive Skandale. Es geht hier nicht primär nur um das, also nicht nur um eine physische Heilung an sich, sondern um das Warum und das Wie.
Was genau meinst du mit dem Warum und Wie?
Naja, wir sprechen hier über bewusste chirurgische Eingriffe in ein tief verwurzeltes System. Ein System, das komplett von Ehre, Scham und strikter ritueller Reinheit gesteuert wurde. Wer diese Regeln gebrochen hat,
Der war quasi erledigt.
genau, der riskierte seinen Status, seine Familie und letztlich auch sein Leben.
Wahnsinn. Und um zu begreifen, wie systematisch Jesus diese gesellschaftliche Hierarchie da eigentlich demontiert hat, müssen wir uns ansehen, mit wem er überhaupt interagiert.
Ja.
Also wie er mit dieser Dynamik von Macht und Unterdrückung umgeht. Da taucht in den Texten nämlich dieser römische Hauptmann auf, der Centurio.
Ein extrem wichtiges Detail.
Ja, aus Keners Notizen geht hervor, dass nicht einfach nur irgendein Soldat in Uniform war, der da mal kurz Hallo sagt.
Keineswegs, also wirklich nicht. Ein Centurio repräsentierte damals die absolute Spitze der lokalen Militärmacht. Wir reden hier von der verhassten römischen Besatzungsmacht. Das darf man nie vergessen. Historisch gesehen verdiente so ein Offizier, das halte dich fest, 15 bis 60-fache eines regulären Legionärs.
Das 60-fache. Wow.
Ja, er hatte Diener, er hatte enormen Reichtum, er hatte Befehlsgewalt über Leben und Tod. Für die lokale jüdische Bevölkerung war er buchstäblich das Gesicht der Unterdrückung.
Aber genau hier stolpere ich. Er hat diese unbegrenzte Macht, dieses Geld, aber in der Geschichte kommt er dann zu einem jüdischen Wanderprediger und bittet um Hilfe für seinen Diener. Er unterwirft sich ja praktisch.
Und genau das ist das Konzept der römischen Ausnahme, das in unseren Quellen so faszinierend analysiert wird. Die Regionen, wie Caesarea zum Beispiel, das waren absolute Pulverfässer.
Inwiefern?
Juden und Syrer, die Syrer arbeiteten oft als Hilfstruppen für die Römer, die verabscheuten sich zutiefst. Es gab da ständige, gewaltsame Konflikte. Und inmitten dieser extremen ethnischen und politischen Spannungen demütigt sich der Feind schlechthin. Also der römische Offizier. Er erkennt eine Autorität an, die weit über seiner eigenen liegt. Diese Inklusion des Zenturions in die Erzählung ist eine super radikale Botschaft an die damaligen Zuhörer.
So nach dem Motto, selbst die Unterdrücker können erreicht werden.
Exakt. Selbst die Heiden. Es sprengt einfach diese absolute Grenze zwischen dem in Anführungsstrichen reinen Volk und den unreinen Besatzern.
Es ist schon echt massiv, sich mit dem militärischen Feind abzugeben. Aber, und das finde ich fast noch wilder, es ist noch mal eine völlig andere Dimension, sich mit den Leuten an einen Tisch zu setzen, die die eigenen Leute an diesen Feind verkauft haben.
Oh ja, die Zöllner.
Genau. Wir haben ja ganz am Anfang diese absurde Quittung über die Schmiergelder erwähnt. Matthäus oder Levi war genauso ein Zöllner. Stell dir vor, jemand arbeitet heute mit einer feindlichen Besatzungsmacht zusammen und erpresst seine eigenen Nachbarn.
Ja, wir müssen wirklich verstehen, wie dieses Steuereintreiben damals funktionierte. Das war nicht wie das heutige Finanzamt, wo du mal eben eine Steuererklärung machst.
Wäre auch zu schön.
Definitiv. Es war ein System des Tax Farming, also Steuerpacht. Die Römer lagerten das einfach an lokale Kollaboratoren aus. Und diese Zöllner durften verlangen, was sie wollten, solange Rom seinen festen Anteil bekam.
Also ein Blankoscheck für Korruption.
Absolut. Die historischen Aufzeichnungen sind da brutal. In Regionen wie Ägypten haben solche Steuereintreiber Menschen buchstäblich gefoltert.
Gefoltert?
Ja, gefoltert, um herauszufinden, wo die Nachbarn ihr Geld versteckt hatten oder wohin sie geflohen waren. Sie haben teilweise 30-40% Steuern erhoben. Ganze Dörfer sind nachts in die Wüste geflohen, einfach um der Sklaverei durch Schulden zu entkommen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Jesus spaziert dann einfach in das Haus von diesem Matthäus und isst mit ihm und seinen Kollegen zu Abend. Aber so ein gemeinsames Essen war damals doch nicht einfach nur eine kurze Mittagspause, wo man über das Wetter redet, oder?
Ganz und gar nicht. In der Antike war ein gemeinsames Mahl ein hochgradig symbolischer Akt. Es bedeutete, einen Covenant, also einen unkündbaren Bund zu schließen.
Ah, okay.
Denk mal an Homers Ilias. Da gibt es diese berühmte Szene, wo zwei feindliche Krieger mitten auf dem Schlachtfeld feststellen, dass ihre Väter einst gemeinsam gegessen haben.
Und dann?
Und allein wegen dieses vergangenen Essens beschließen sie, sich nicht zu töten. So heilig, so extrem bindend war die Tischgemeinschaft. Was hier faszinierend ist...
Das heißt, wenn Jesus sich mit diesen Verrätern hinsetzt, sendet er ein Signal, das für die religiöse Elite, also die Pharisäer, absolut unerträglich gewesen sein muss.
Es war eine theologische Kriegserklärung. Jesus bestätigt die Zöllner zwar nicht zwingend in ihrer kriminellen Erpressung, aber er validiert sie durch diese Mahlzeit als Menschen.
Er gibt ihnen ihre Würde zurück.
Richtig. Er holt sie zurück in die menschliche Gemeinschaft, aus der sie sich durch ihren Verrat eigentlich selbst ausgeschlossen hatten. Für die Pharisäer war das eine bodenlose Beleidigung der Heiligkeit Gottes.
Okay, das wirft aber sofort eine logische Frage auf, finde ich. Wenn Jesus sich permanent mit den absoluten Ausgestoßenen, den Feinden und Verrätern verbündet, was bedeutet das dann für die Menschen, die sich entscheiden, ihm nachzufolgen?
Es bedeutet den totalen Verlust des Status quo.
Weil in den Quellen wird ja ziemlich deutlich, dass sie praktisch ihre gesamte Existenzgrundlage aufgeben müssen.
Ja, in einer Gesellschaft ohne staatliche Renten, ohne Sozialversicherung oder Krankenkassen, da war deine Familie und dein Ruf in der Dorfgemeinschaft dein einziges Sicherheitsnetz.
Wenn du da durchfällst,
drohte der Hungertod. Ganz real.
Das erklärt auch diesen krassen Spruch, den er bringt, dass die Füchse ihren Bau haben und die Vögel ihre Nester, aber er selbst hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Füchse und Vögel sind im Alten Testament doch oft Metaphern für gejagte Kreaturen, richtig?
Genau. Und das Bild ist extrem scharf, wenn man drüber nachdenkt. Selbst die Gejagten, selbst die Tiere, die ständig auf der Flucht sind, haben einen Zufluchtsort, einen Bau.
Aber er nicht.
Jesus nicht, nein. Wer ihm folgt, muss bereit sein, nicht nur seinen Ruf, sondern auch sein Dach über dem Kopf zu opfern. Das ist absolute Hingabe bis hin zur Obdachlosigkeit.
Und hier kommen wir an eine Stelle, bei der ich beim Lesen der Notizen wirklich kurz ins Stocken geraten bin. Da ist ein Mann, der sagt, er möchte Jesus folgen, bittet aber noch um eine letzte Sache. Er will vorher seinen Vater begraben.
Ja, eine sehr bekannte Stelle.
Und die Antwort lautet, lass die Toten ihre Toten begraben. Ganz ehrlich,
ja.
Das klingt unglaublich grausam. Das wirkt auf mich wie das klassische Playbook von so einer Sekte. Isoliere die Leute von ihren Familien, verbiete ihnen sogar auf die Beerdigung der eigenen Eltern zu gehen. Wie kann man das irgendwie rechtfertigen?
Es ist echt gut, dass du da einhackst, denn aus unserer modernen Perspektive wirkt das absolut kaltblütig, da hast du recht. Aber hier müssen wir uns die Bestattungsrituale des ersten Jahrhunderts im Nahen Osten wirklich mal sehr detailliert ansehen.
Okay, schieß los.
Wenn damals jemand starb, fand die primäre Beerdigung noch am selben Tag statt. Sofort danach begannen extrem intensive Trauerrituale. Es gab die sogenannten Kines.
Kines?
Ja, professionelle Klageweiber, die den Schmerz laut und sehr physisch ausdrückten. Die Familie saß dann 7 Tage lang Shiva. Das heißt, sie verließen das Haus nicht, sie saßen auf dem Boden, zerrissen ihre Kleider und wurden komplett von der Gemeinschaft versorgt.
Moment mal, wenn das so streng geregelt war, hätte dieser Mann, wenn sein Vater wirklich an diesem Tag gestorben wäre, doch gar nicht auf der Straße stehen können, um mit einem Rabbi zu diskutieren.
Exakt, darauf will ich hinaus. Er wäre tief in diesen Shiva-Ritualen zu Hause gewesen. Was die historischen Quellen hier also nahelegen, ist, dass wir über eine sogenannte sekundäre Bestattung sprechen.
Sekundäre Bestattung?
Ja, das war ein weit verbreiteter Brauch damals. Nach dem Tod wurde der Leichnam in eine Höhle oder ein Grab gelegt und dann wartete die Familie ein ganzes Jahr, bis das Fleisch verwest war.
Oh, wow.
Einige Rabbiner lehrten sogar, dass dieser schmerzhafte Verwesungsprozess Sühne für die Sünden des Verstorbenen brachte. Und nach genau 12 Monaten ging der älteste Sohn zurück in das Grab, sammelte die Knochen seines Vaters ein und legte sie in einen speziellen Steinkasten, ein sogenanntes Ossuar.
Ha, ich verstehe. Der Mann hat also gar nicht gesagt, mein Vater ist gerade vor einer Stunde gestorben, lass mich schnell zur Beerdigung.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Er hat vermutlich gesagt, mein Vater ist alt oder mein Vater ist vor ein paar Monaten gestorben, lass mich noch ein halbes oder ein ganzes Jahr zu Hause bleiben, bis diese rituelle Pflicht komplett erfüllt ist.
Richtig. Und wir müssen betonen, den Vater zu begraben war die absolute Höchstpflicht.
Die höchste Verpflichtung überhaupt.
Ja, es war der ultimative, heiligste Ausdruck des Gebots, die Eltern zu ehren. Wer das nicht tat, lud eine derartige Schande auf sich, dass er sozial tot war, ein Ausgestoßener.
Okay, das heißt, wenn Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, dann demontiert er die allerhöchste kulturelle Verpflichtung.
Genau. Jesu Forderung zeigt, dass die Nachfolge absolute Priorität über alles andere haben muss. Er beansprucht hier eine Autorität, die normalerweise nur Gott selbst zustand. Er sagt quasi, die Mission des Reiches Gottes ist so dringend, du kannst nicht ein Jahr auf die rituelle Knochenlese deines Vaters warten.
Aber warum, und das frage ich mich echt, warum sollten Menschen ihm diese absurde Autorität zugestehen? Warum sollten sie ihre Familien entehren und den totalen sozialen Ruin riskieren?
Weil seine Autorität völlig beispielslos war.
Ja, die Antwort der Quellen ist da faszinierend, weil diese Autorität nicht nur aus schönen Worten bestand, sondern sich in einer Macht über die Natur zeigte, die die Leute völlig in Panik versetzte. Lass uns mal über diese Szene auf dem See Genezareth sprechen.
Oh ja, die Sturmstillung.
Ich fand es echt spannend, in den Notizen zu lesen, dass dieser See eigentlich ein Kessel ist, gut 200 Meter unter dem Meeresspiegel, umgeben von tiefen Schluchten.
Genau, das ist geografisch ein richtiges Trichtersystem.
Da pfeifen Winde durch, wie in so einem gigantischen Windkanal, was zu total plötzlichen, tödlichen Stürmen führt. Die Jünger, viele davon ja erfahrene Fischer, die denken wirklich, sie werden sterben.
Und Jesus?
Jesus schläft, hinten im Boot.
Und dieser Schlaf ist ein so geniales Detail im Text. Wir könnten heute denken, okay, er war einfach nur wahnsinnig erschöpft. Aber in der antiken Philosophie, besonders bei den Stoikern, galt das als das ultimative Zeichen von Stärke.
Also inmitten von Chaos und Lebensgefahr schlafen zu können.
Ja, es demonstrierte eine absolute innere Ruhe und das völlige Vertrauen darauf, dass das eigene Schicksal sicher ist.
Und dann wacht er auf und sagt dem Wind und den Wellen einfach, sie sollen still sein. Keine Show. Nicht mit einem stundenlangen Gebet, sondern mit einem simplen Befehl.
Und das ist der Moment, in dem die Jünger mehr Angst vor ihm haben als vorher vor dem Sturm.
Weil das eigentlich unmöglich ist.
Genau. Macht über das Meer. Das Meer war das Chaos schlechthin im antiken Weltbild. Diese Macht war in der jüdischen Tradition ausschließlich Gott vorbehalten oder in der griechisch-römischen Welt Mythenfiguren wie Poseidon.
Und hier tut es so ein Zimmermann aus Nazareth mit einem einzigen Satz.
Richtig.
Diese Autorität, so ganz ohne große Rituale, die führt uns ja auch direkt zu den Dämonenaustreibungen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie stark der Kontrast da war. Wenn man sich die Praktiken der damaligen Zeit ansieht, wirkten Exorzismen ja eher wie so ein, naja, wie ein lautes, chaotisches Theaterstück.
Ja, das waren hochkomplexe, oft sehr bizarre, magische Rituale.
Was haben die da genau gemacht?
Der jüdische Historiker Flavius Josephus zum Beispiel berichtet von Exorzisten, die eine spezielle, extrem übelriechende Wurzel unter die Nase der Besessenen hielten.
Igitt.
Oder sie nutzten magische Ringe, die angeblich von König Salomo stammten, wenn sie stundenlang irgendwelche Beschwörungsformeln murmelten.
Ich habe auch gelesen, im apokryphen Buch Tobit wird sogar die stinkende Leber und das Herz eines Fisches verbrannt.
Genau, um den Dämon buchstäblich auszuräuchern durch den Gestank. Es war ein Handwerk, das total auf Requisiten und krasse Gerüche angewiesen war. Und Jesus, er spricht nur ein Wort. Keine Formeln, kein Rauch, einfach nur pure Autorität.
Und das bringt uns zu dieser völlig wilden Geschichte mit den Schweinen.
Ah, die Gergesener.
Ja, die Dämonen fahren aus zwei Männern aus, bitten darum, in eine Schweineherde fahren zu dürfen, und die gesamte Herde stürzt sich dann von den Klippen ins Wasser und ertrinkt.
Ich muss hier wirklich mal kritisch fragen, ist das nicht einfach nur komplett rücksichtslos?
Wie meinst du das?
Naja, das ist eine heidnische Region, diese Schweine sind das Kapital, die Lebensgrundlage eines ganzen Dorfes. Warum zerstört er mutwillig die Wirtschaft dieser Leute, nur um einen theologischen Punkt zu beweisen? Das ist genau die richtige Frage, denn sie führt uns direkt zum Kern seiner Ethik. Erstens, ein Exorzismus in der Antike musste, wie gesagt, eine Szene machen, um als erfolgreich zu gelten.
Also man brauchte einen Beweis.
Genau. Die Leute brauchten einen sichtbaren Beweis, dass die Dämonen den Körper verlassen hatten. Normalerweise flog dann ein Stuhl um oder ein Krug zerbrach. Hier ist der Beweis massiv, die ganze Herde stürzt ins Meer.
Ein ziemlich teurer Beweis.
Ja, aber schauen wir uns an, wie das Dorf reagiert. Sie sind nicht dankbar, dass zwei ihrer Mitbürger, die vorher völlig isoliert und selbstzerstörerisch in Höhlen lebten, endlich wieder bei klarem Verstand sind.
Nee, sie geraten in Panik und bitten Jesus, ihre Region sofort zu verlassen.
Weil sie nur den wirtschaftlichen Verlust sehen. Die Heiden der Region sahen Jesus danach einfach als bösartigen Magier, weil so viel Eigentum zerstört wurde.
Sie haben quasi den Profit über die Menschen gestellt.
Ganz genau. Und hier entlarvt Jesus das System komplett. Für diese Gesellschaft zählte der wirtschaftliche Profit mehr als die geistige Gesundheit und die Würde von zwei völlig marginalisierten Menschen.
Wow, okay.
Jesus stellt diese Hierarchie auf den Kopf. Für ihn zählte die Befreiung eines einzigen menschlichen Lebens unendlich viel mehr als jede wirtschaftliche Bilanz. Er dekonstruiert da förmlich den Kapitalismus der Antike.
Das ist ein echt starker Übergang, denn er stellt ja nicht nur den Menschen über den Besitz, er stellt den Menschen auch über seine eigene rituelle Reinheit.
Oh ja.
Dieser Abschnitt in den Quellen, der hat mich fast am meisten fasziniert. Wenn wir über rituelle Unreinheit in der Antike sprechen, müssen wir uns das vorstellen wie so einen, ja, wie einen nuklearen Fallout.
Das ist ein sehr passendes Bild.
Es war ansteckend, oder? Wenn eine unreine Person einen Stuhl berührt hat, war der Stuhl verstrahlt. Wenn du dich dann auf den Stuhl gesetzt hast, warst du verstrahlt. Und in den Kapiteln 8 und 9 macht Jesus sich absichtlich völlig radioaktiv.
Er sucht es fast schon.
Er berührt einen Aussätzigen. Jemanden, der laut Levitikus 13 und 14 gesellschaftlich quasi tot war. Der musste rufen, unrein, unrein, damit alle sofort fliehen konnten.
Die Berührung eines Aussätzigen war das absolute ultimative Tabu. Jesus hätte ihn ja einfach mit einem Wort heilen können, so wie beim Diener des Zenturiones vorher.
Hat er aber nicht.
Nein, er berührt ihn zuerst. Er durchbricht die jahrzehntelange Isolation und Verstoßung dieses Mannes durch physischen Kontakt. Und statt dass die Unreinheit auf Jesus überspringt, wie es das Gesetz eigentlich vorschrieb, springt seine Reinheit auf den Aussätzigen über.
Er fungiert quasi wie so ein Antivirus in diesem System.
Sehr gut gesagt, ja. Wie ein Antivirus.
Und dann geht er noch weiter. Da ist die Frau, die seit 12 Jahren an chronischen Blutungen leidet.
Die blutflüssige Frau.
Genau. Wenn man Levitikus 15 liest, begreift man erst, was das wirklich bedeutet. Alles, was sie berührte, wurde unrein. Sie durfte nicht heiraten, sie war völlig isoliert.
Sie durfte auch nicht am Tempelkult teilnehmen. Sie war komplett abgeschnitten.
Und dann drängt sie sich heimlich durch diese riesige Menge und berührt Jesu Gewand. Stell dir mal die Panik der Umstehenden vor, wenn sie begreifen, wer sich da gerade an ihnen vorbeigeschoben hat.
Die Menge hätte sie vermutlich an Ort und Stelle gelyncht.
Echt?
Ja, sie hat ja hunderte Menschen potenziell unrein gemacht, nur um an ihn heranzukommen. Das war pure Verzweiflung. Und als Jesus dann anhält, muss sie Todesangst gehabt haben, dass er sie jetzt bloßstellt und verurteilt.
Aber er nennt sie Tochter.
Non, er heilt sie nicht nur physisch, er stellt ihre Identität und ihren Platz in der Gesellschaft komplett wieder her.
Und als wäre das alles nicht schon Tabubruch genug, betritt er danach das Haus des Synagogenvorstehers und fasst ein totes Mädchen an. Eine Leiche.
Das zog 7 Tage strengste rituelle Unreinheit nach sich.
Er sucht förmlich den Kontakt mit dem Unberührbaren. Warum macht er das?
Weil all diese physischen Heilungen und diese extremen Tabubrüche auf etwas viel, viel Größeres hindeuten, nämlich auf die ultimative spirituelle Heilung.
Okay, erklär das mal.
Schauen wir uns die Geschichte des gelähmten Mannes an. Seine Freunde bringen ihn zu Jesus, sie reißen sogar das Dach auf, um ihn herabzulassen. Ein massiver Akt des Glaubens.
Und alle starren auf die lahmen Beine des Mannes und warten auf das Wunder.
Richtig, aber was sagt Jesus als erstes? Deine Sünden sind dir vergeben.
Und damit also in dem Moment unterschreibt er quasi sein eigenes Todesurteil. Er beansprucht da, Sünden einfach so zu vergeben. Ohne Tempel, ohne Priester, ohne irgendwelche Tieropfer.
Das war für die Gelehrten im Raum glasklare Gotteslästerung. Das absolute Monopol auf Vergebung lag beim Tempelsystem in Jerusalem. Das war das Zentrum der ganzen religiösen Wirtschaft. Jesus heilt die Beine des Mannes erst im 2. Schritt, einfach um zu beweisen, dass er die Autorität hat, das spirituelle Zentrum des Menschen zu heilen.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, Dr. Kina zeigt in den Notizen ja wunderschön auf, wie das alles mit den prophetischen Schriften zusammenhängt.
Ja, besonders mit Jesaja.
Jesaja 35 spricht davon, dass in der Zeit der Erlösung die Blinden sehen, die Tauben hören und die Lahmen springen werden. Jesus nutzt diese physische Heilung also als greifbaren Vorgeschmack auf die komplette Wiederherstellung der Schöpfung.
Exakt. Aber, und das ist wichtig, diese Wiederherstellung ist nicht billig zu haben. Matthäus zitiert in diesen Kapiteln ja auch Jesaja 53.
Er nahm unsere Gebrechen auf sich und trug unsere Krankheiten, richtig.
Richtig. Jesus heilt nicht aus der sicheren Distanz eines unbeteiligten Magiers.
Er geht mitten rein.
Er absorbiert die Schande, die Krankheit, die Unreinheit und die Gebrochenheit dieser Welt und trägt sie buchstäblich selbst. Er zahlt persönlich den Preis für dieses Durchbrechen der Grenzen.
Also, was bedeutet das alles? Was ist unser Fazit aus dieser tiefen Analyse? Wenn wir all diese Fäden aus den Quellen zusammenziehen, sehen wir ein Bild, das meilenweit, also wirklich meilenweit entfernt ist von dem soften Hollywood-Jesus.
Oh ja, das können wir festhalten.
Wir sehen einen Mann, der das komplette soziale, wirtschaftliche und religiöse Gerüst der Antike systematisch demontiert hat. Er hat sich mit verhassten Unterdrückern und korrupten Verrätern an den Tisch gesetzt.
Er hat den Wert eines kranken, marginalisierten Menschen über den Profit einer ganzen Stadt gestellt.
Er hat bewusst das Radioaktive der Gesellschaft berührt. Aussätzige, isolierte Frauen, Leichen. Und er hat eine Hingabe gefordert, die so radikal war, dass sie selbst die wichtigste familiäre Pflicht, die rituelle Beerdigung der eigenen Eltern, in den Schatten stellte.
Und genau diese Radikalität weigert sich einfach, nur antike Geschichte zu bleiben.
Wie meinst du das?
Naja, sie springt aus dem 1. Jahrhundert direkt in unsere Gegenwart und zwingt uns, unsere eigenen Systeme zu hinterfragen. Für dich, der du uns gerade zuhörst, stellt sich doch die Frage, nach welchen Kriterien bewerten wir heute Menschen?
Hm.
Isolieren wir sie nach ihrem sozialen Status, nach ihrer politischen Reinheit oder danach, wie wirtschaftlich nützlich sie für uns sind? Und wie oft lassen wir uns von unserer Bequemlichkeit und dem Schutz unseres eigenen Besitzes davon abhalten, radikale Empathie zu üben?
Das stimmt. Die Konfrontation, die diese Texte auslösen, die ist heute noch genauso scharf wie damals.
Absolut.
Und da möchte ich dir zum Schluss noch einen völlig anderen, aber extrem spannenden Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas zum Weitergrügeln.
Hau raus!
Wir haben vorhin intensiv darüber gesprochen, dass ein gemeinsames Essen in der Antike bedeutete, einen unverbrüchlichen, lebenslangen Bund mit jemandem zu schließen, den Covenant. Ein Essen war damals die stärkste Waffe gegen Feindschaft.
Ja.
Wenn wir uns jetzt mal heute unsere moderne Gesellschaft ansehen, unsere hyperindividualistische To-Go-Esskultur, in der jeder irgendwie isoliert mit Kopfhörern vor seinem Bildschirm sitzt und hastig irgendwas in sich hineinschlingt.
Leider sehr wahr.
Haben wir durch diesen Verlust des bewussten gemeinsamen Essens, und zwar gerade mit Leuten, die politisch oder sozial völlig anders ticken als wir vielleicht auch, unsere effektivste Waffe verloren, um die tiefen gesellschaftlichen Gräben unserer Zeit zu überwinden?
Wow. Das ist ein richtig guter Gedanke.
Denk mal darüber nach. Schön, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Tiefenanalyse.